Guten Morgen. Wie schön, heute mit euch im Epheserbrief weitermachen zu können. Beim letzten Mal hatten wir uns die zweite Hälfte vom vierten Kapitel vorgenommen und es ging um die Frage nach unserer richtigen Lebenseinstellung als Christen. Es ging darum, sich bewusst zu machen, auf welcher Seite ich eigentlich stehe, nach meiner Bekehrung eben nicht mehr ansprechbar zu sein für Sünde. Und wir hatten uns da die Geschichte von dem Kirchenvater Augustinus angeschaut, der das so klar bezeugt hat. Ich bin's nicht mehr. Ich bin neu geworden. Ich habe eine neue Identität bekommen. Und dabei haben wir beim letzten Mal viel gelernt über den alten und den neuen Menschen, so wie Paulus diese beiden Begriffe definiert hat. Wir sehen das hier nochmal. Wir haben gesehen, dass das Leben des alten Menschen, das Leben der Welt, gekennzeichnet ist von Ziellosigkeit, davon entfremdet zu sein Gott gegenüber und auch blind zu sein für das, was er tut. Und wir haben auch gesehen, dass die Sensibilität für Sünde fehlt. Und genau deshalb hat Paulus das so klar gemacht, dass es wichtig ist, den alten Menschen so wie ein dreckiges und schlecht riechendes Kleidungsstück einfach auszuziehen und erst dann neue und frische Kleidung anzuziehen. Das ist dieser Begriff der Buße, das ist diese vollständige Erneuerung in unserem Leben, die passieren soll. Und wir hatten uns 6 Punkte angeschaut, die Paulus dann als wichtige Merkmale nennt für das Leben im neuen Menschen. Er hat davon gesprochen, dass es wichtig ist, Lüge abzulegen, dass wir im Zorn nicht sündigen, dass wir alte Schuld ablegen. Am Beispiel von Diebstahl hat er das klar gemacht in diesen Versen. Und auch der richtige Umgang mit Worten ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht traurig machen, weil er unsere Garantie für unser ewiges Leben ist. Und er hat es auch klar gemacht, dass Jesus unser Vorbild ist in unserem Leben. Und mit diesen Merkmalen beschreibt Paulus ein Leben im Geist Gottes. Das ist der Lebenswandel, dem wir alle nacheifern sollen. Das ist unsere Aufgabe. Alle, die wir den Geist Gottes in uns haben. Und da geht Paulus jetzt heute im 5. Kapitel noch genauer drauf ein. Das Leben im Geist. Das ist das Oberthema dieser Verse für heute. Und auch hier wird Paulus wieder sehr praktisch. Und bevor wir da mit anfangen, möchte ich ganz gerne nochmal eben mit uns beten. Herr Vater, wir wollen dir danken für diese Zeit, die wir uns heute Morgen nehmen dürfen. Ja, fern vom Stress und Alltag dürfen wir ganz fokussiert sein auf das, was du uns sagen möchtest. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass du zu uns sprechen kannst, dass du in unser Leben sprichst und uns zeigst, was dran ist. Hab du Dank dafür. Amen. Leben im Geist, Paulus beschreibt seinen Lesern dieses Leben. Wie sollt ihr als Christen leben? Was soll euch auszeichnen? Was ist wichtig für euer neues Leben? Und wir können diese Verse für heute in 2 wesentliche Teile einteilen. Im ersten Teil, in Versen 1 bis 7, stellt Paulus die Liebe erstmal vor, als Kern von diesem neuen Leben. Also ein Leben im Geist ist ein Leben in der Liebe. Und wie ein guter Lehrer das macht, zeigt Paulus uns ja immer auch die Gegenseite auf. In dem Fall zeigt er uns, wie ein Leben ohne Liebe aussieht und welche Konsequenzen so ein Leben auch eben hat. Und im zweiten Teil, in Versen von 8 bis 21, erklärt Paulus dann, dass ein Leben im Geist auch ein Leben im Licht ist. Und er beantwortet hier 3 ganz zentrale Fragen. Die erste Frage ist: Was bedeutet es jetzt eigentlich, diesen Schritt zu gehen von der Finsternis ins Licht? Die zweite Frage ist, was genau bewirkt dieses Licht in unserem Leben? Und die dritte Frage ist, wie sieht jetzt ein Wandel, also ein Leben im Licht aus? Und wir starten mit dem ersten Teil für heute. Ein Leben im Geist ist ein Leben in Liebe. Und in den ersten beiden Versen dieses 5. Kapitels wird uns jetzt schon aufgezeigt, was genau das bedeutet und wo diese Liebe eigentlich ihren Ursprung hat. Verse 1 und 2. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Schon dieser erste Vers fasst eigentlich dieses ganze fünfte Kapitel zusammen. Und das, was hier steht, ist eigentlich ganz einfach. Ein Leben im Geist heißt, Gottes Nachahmer zu sein. Also Gott zum Vorbild zu nehmen für unser Leben und für unser Handeln in unserem Leben. Und Gott hat uns ja eigentlich sehr einfach gemacht. Er hat uns seinen Sohn gegeben, der als Mensch unter Menschen gelebt hat. Und das hat er auch gemacht, damit wir eben ganz praktisches Vorbild haben für all das, was uns in unserem Leben begegnet. Also wenn wir fragen, wie sieht ein Leben im Geist aus, dann können wir eigentlich nur sagen, lebe wie Jesus. Lass ihn dein Vorbild sein. Imitiere ihn, kopiere ihn in allen Situationen deines Lebens. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass wir Jesus wirklich kennen. Dass wir wissen, wer Jesus war, wer Jesus ist, wie er gehandelt hat in den Situationen, die er hier auf der Erde erlebt hat. Und das ist wichtig, dass wir das in seinem Wort erforschen, dass wir uns genau anschauen, was er getan hat und wissen, was er vielleicht tun würde, wenn er in unserer Situation wäre. Und das ist ein Prinzip, was sich überall im Neuen Testament findet. Wir haben das uns im Epheserbrief schon häufiger angeschaut. Epheser 4, Vers 13 zum Beispiel, hier war ja die Frage, wie hoch soll jetzt unser geistliches Wachstum sein? Bis wohin soll unser geistliches Wachstum gehen? Und die Antwort war, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist ein ganz schön hoher Maßstab. Aber es ist der Maßstab für unser geistliches Wachstum. So wie Jesus zu sein. Oder Epheser 4, Vers 32, wo Paulus davon geschrieben hat, dass wir einander vergeben sollen. Und auch hier wird schnell klar, wer das Vorbild ist. Es steht nämlich gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also so wie Jesus zu sein, das ist das oberste Prinzip eigentlich unseres Lebens im Geist. Dem sollen wir nacheifern. So wie Kinder ihre Eltern nachahmen, so sollen wir Jesus nachahmen, in allen Situationen unseres Lebens. Aber warum ist das so? Warum sollen wir uns diese hohe Latte, die da gestellt worden ist, überhaupt, warum sollen wir uns das als Ziel nehmen? Wo es doch eigentlich für uns so unerreichbar erscheint. Und das hat zu tun mit unserer Aufgabe. Nämlich allen Menschen dieser Welt, die Gott in ihrem Leben nicht haben wollen, mit unserem Leben nach dem Vorbild von Jesus zu zeigen, dass Gott da ist, dass Gott existiert und dass Gott sie liebt. Wenn sich in unserem Charakter Gott und Jesus widerspiegeln, dann kann das von der Welt ja nicht ignoriert werden. Und dann geht es weiter in Vers 2, wo jetzt die Liebe von Jesus als Maßstab genannt wird für unser Leben. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Jesus ist mit seiner selbstaufopfernden Liebe das höchste Vorbild für uns geworden. Und das ist ja interessant, dass über all die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte in jeder Kultur dieser Begriff der Liebe immer eins der größten Themen geworden ist. Auch heute sind so viele Bücher, so viele Gedichte geschrieben worden, so viele Lieder gedichtet worden, Filme gedreht worden. Es gibt Symbole in jedem Handy, die sich mit Liebe beschäftigen, sprachliche Mittel, die wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch gebrauchen, wo es um Liebe geht. Liebe ist ein Megathema. Und besonders die Frage danach, was ist eigentlich echte Liebe, was ist wahre Liebe? Das hat viele Menschen in der Geschichte beschäftigt und tut es auch heute noch. Und leider ist Hollywood da nicht unbedingt ja, das beste Beispiel. Ich habe mal gelesen, dass Josh McDowell, ist ja dieser amerikanische Autor und Pastor, der unter anderem dieses Buch Die Bibel im Test geschrieben hat. Vielleicht hat der eine oder andere was von euch gelesen, sehr gutes Buch. Und er hat mal gesagt, dass er bei den meisten Menschen, denen er in der Seelsorge begegnet ist, und mit denen er sich über dieses Thema Liebe unterhalten hat, dass er da zwei ganz grundlegende Ängste erkannt hat. Und die erste Angst war, dass sie Angst davor hatten, niemals so wie sie sind von jemand geliebt werden können. Also die Angst, zu schlecht zu sein für den anderen. Und die zweite Angst war, dass sie niemals in der Lage sein werden, jemandem wirklich echte Liebe entgegenbringen zu können. Also die Angst davor, dass die Liebe, die ich geben kann, die ich habe, nicht ausreicht für den anderen. Und beides haben diese Menschen, und vielleicht haben wir das auch schon oft in unserem Leben erlebt. Wir fühlen uns nicht so geliebt, wie wir sind, und wir schaffen es nicht so zu lieben, wie wir es gerne würden. Aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Wenn wir zu Jesus kommen, dann erkennen wir, dass er uns unbeschreiblich liebt. Und wir haben diese Liebe überhaupt nicht verdient. Wir kennen uns, wir wissen, dass wir nichts davon verdient haben. Aber Jesus liebt uns trotzdem. Und zwar genauso, wie wir sind. Er macht uns zu seinen Töchtern, zu seinen Söhnen und er vergibt uns und er ist uns gnädig. Und wir verdienen es nicht, aber er überhäuft uns jedes Mal wieder mit neuem Segen. Das ist Jesus. Aber so wie es hier in Vers 2 steht, soll diese Liebe von Jesus unser Vorbild sein, auch für unser Leben. Und diese Liebe befähigt uns auch, anderen Menschen so eine Liebe entgegenzubringen. Und so wie Gott das gefiel, dass Jesus sich in Liebe für die Menschen hingibt, so gefällt es Gott auch, wenn wir uns für andere in Liebe hingeben. Das ist der Wandel in Liebe, das ist das Leben in Liebe. Und Paulus beschreibt jetzt weiter, was nicht zu diesem Leben in Liebe gehört. Das haben wir bei Paulus jetzt schon häufiger gesehen. Er zeigt eben immer auch die Gegenseite auf, damit seine Geschwister, auch seine Leser klar vor Augen haben, was ist richtig, was ist falsch. Und in dem Fall, was ist ein Leben in Liebe und was ist es eben nicht? Verse 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Diese Punkte hier stehen im absoluten Gegensatz zu dieser selbstaufopfernden Liebe von Jesus. Und zwar, weil sie halt eben nur eine perverse und egoistische Kopie sind von Liebe. Und wir gehen das ganz kurz durch. Das sind ja oft Begriffe, die wir so in unserem Alltag gar nicht mehr wirklich benutzen. Paulus spricht von Unzucht und Unreinheit. Im griechischen Original steht hier der Begriff Porneia. Und das ist ein sehr weit gefasster Begriff, der für alle Arten von sexueller Sünde gebraucht wird. Also Liebe erstmal reduziert auf Lust, auf Sexualität und zwar zum Stillen der eigenen Bedürfnisse. Und Unzucht schließt in dem Zusammenhang auch immer außerehelichen Geschlechtsverkehr ein. Sexualität also außerhalb dieses geschützten Rahmens der Ehe zwischen Mann und Frau und Gott. Das ist Sünde. Das passt nicht zu diesem Wandel in Liebe. Und auch wir als Christen, auch wir als Gemeinden stehen ja in der Gefahr, hier zu fallen. Und das ist nicht neu. Paulus spricht das ja an, weil in der damaligen Kultur hier in Ephesus außerehelicher Geschlechtsverkehr was ganz Normales war. Es war nichts Verwerfliches, das zu tun. Und auch Gemeinden passen sich ja an vielen Stellen an die Welt an. Sex außerhalb der Ehe wird normal und Christen nehmen das immer weniger als Problem wahr. Grenzen werden überschritten. Und vielleicht wird in Gemeinden nicht mal mehr über dieses Thema gesprochen. Aber genau davor warnt Paulus hier. Wir als Christen sollten das nicht tun, weil es eben nicht Gottes Bild von Liebe entspricht. Und wenn wir als Christen so leben, dann können wir Gottes Liebe nicht widerspiegeln vor der Welt, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Wir verwässern unser Zeugnis. Und es ist interessant, dass Paulus direkt als dritten Begriff in dem Zusammenhang die Habsucht erwähnt. Und er zeigt damit den Zusammenhang zwischen sexuellen Sünden und anderen Formen der Unreinheit. Habsucht oder Gier zeigen ja eine extrem egoistische Lebenshaltung. Es geht eigentlich nur um mich. Es geht nur um das Stillen meiner eigenen Bedürfnisse. Es geht nur darum, dass es mir gut geht, in sexueller Hinsicht oder auch in anderer Weise. Und hier steht nicht wie bei Jesus der Nächste an oberster Stelle. Und auch hier, wenn wir so leben, dann können wir Gottes Liebe nicht widerspiegeln. Unser Zeugnis leidet darunter. Und dann kommt Paulus zu zwei Begriffen, die vielleicht erstmal gar nicht so schlimm klingen. Er schreibt von albernem Geschwätz oder Witzeleien. In dem Zusammenhang meint Paulus sehr wahrscheinlich Äußerungen, Witze, die irgendwie einen sexuell zweideutigen Inhalt haben. Mit dem, was ich vorher gesagt habe, ist eigentlich klar, dass das nicht passen kann zu einem Leben, was Jesus nachahmt. Jesus hat so nicht gesprochen. Und auch damit machen wir unser gottesfürchtiges Zeugnis vor der Welt kaputt, wenn wir sowas tun. Und dazu kommt halt auch, dass das Ziel von solchen Äußerungen in einer Gruppe von Menschen oft ist, sich selbst irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht für seine guten Witze gefeiert zu werden. Und dahinter steckt der Wunsch nach Anerkennung. Das ist ja was total Menschliches. Es ist ja auch was Wichtiges, Anerkennung zu bekommen. Aber Jesus will, dass wir unsere Anerkennung nicht in der Welt suchen, sondern bei ihm. Er liebt uns genauso, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen. Und dafür sollten wir Gott Danke sagen, so wie es hier am Ende von Vers 4 steht. Wir müssen nicht mehr egoistisch leben, um Anerkennung zu bekommen. Er liebt uns genauso, wie wir sind. Er kennt unsere Fehler und hat uns vergeben. Und Paulus will mit dieser Auflistung von Dingen, die jetzt im Gegensatz zu der Liebe von Jesus stehen, seinen Lesern klar machen, dass es wichtig ist, dass, wenn sie mit Jesus leben, sie sich auch wie Jesus verhalten sollen. Durch ihn sind wir ja Heilige geworden. Und so sollen wir uns auch benehmen. Deshalb macht er das hier so deutlich, was eben kein Leben in Liebe ist. Und er schreibt dann auch weiter in den Versen 5 bis 7 und wird sehr deutlich, was die Folgen von so einem gegensätzlichen Lebenswandel angeht, was die Konsequenzen sind von einem Leben ohne Liebe. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Paulus warnt ja seine Geschwister hier. Er warnt sie davor, sich der Welt, aus der sie ja eigentlich befreit worden sind, wieder anzugleichen, anzupassen. Und er macht das sehr klar, indem er deutlich macht, dass diese Dinge eben Teil von einem Leben sind, was sie eigentlich schon längst hinter sich gelassen haben. Sie sind jetzt Heilige, sie sind keine Söhne des Ungehorsams mehr. Den Begriff hat Paulus ja schon häufiger gebraucht und meint im Prinzip hier die Menschen, die nicht mit Gott leben, die keine Entscheidung für ihn getroffen haben. Und weil diese Verse auch bei vielen Christen oft zu Bauchschmerzen führen, möchte ich das nochmal klar sagen. Wir alle sind ja Sünder, denen Gott gnädig war. Und als Christen in dieser Welt zu leben, und das wissen wir alle aus unserem eigenen Leben gut genug, schließt halt eben auch mit ein, dass wir Fehler machen. Und dass wir diesen hohen Maßstab, wie Jesus zu leben, selten erreichen. Aber auch dafür dürfen wir zu Jesus kommen. Und auch dafür dürfen wir um Vergebung bitten. Und er wird uns wieder gnädig sein. Also diese Verse bedeuten nicht, dass wenn du in deinem Leben an einem dieser Punkte oder auch an mehreren gefallen bist und was falsch gemacht hast, dass du dann dein Erbe in Jesus verlierst. Jesus vergibt, wenn du umkehrst und er nimmt dich als dein liebender Vater wieder auf. Da gibt es viele Beispiele in seinem Wort. Und Paulus geht es hier vielmehr darum, dass wir erkennen, was gut ist und was falsch ist. Er will den Blick von seinen Lesern dafür schärfen, wie ein Leben mit Jesus aussieht und wie es eben nicht aussieht. Und deshalb finde ich das hier so wertvoll, weil wir das so sehr brauchen, auch als Gemeinden in dieser Welt. Es ist ja eine Gefahr, von dem Denken und von dem Handeln, auch von den Idealen dieser Welt überrannt zu werden. Vielleicht heute mehr als früher. Und leider ist das ja vielen Gemeinden und Kirchen auch passiert. Vielleicht kennen wir Beispiele, wo wir sagen können, da ist irgendwie Jesus nicht mehr die oberste Priorität. Da ist Gottes Wort nicht mehr das, was es sein sollte. Und davor warnt Paulus. Und das soll bei uns nicht passieren. Wir wollen unseren Fokus wirklich auf Jesus legen. Wir wollen auf ihn schauen, wollen in sein Wort schauen. Und deshalb geht Paulus jetzt im zweiten Teil für heute noch genauer darauf ein, was es eigentlich heißt, eben nicht in der Finsternis, sondern im Licht zu leben. Und die erste Frage, die er hier beantwortet, ist die Frage, was heißt es eigentlich, jetzt diesen Schritt zu gehen aus der Finsternis ins Licht? Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. In Vers 8 wiederholt Paulus seinen Gedanken und erinnert seine Geschwister daran, dass sie ohne Gott in der Finsternis gelebt haben und jetzt eben mit Jesus im Licht leben. Und was bedeutet es jetzt, von der Finsternis ins Licht zu treten? Und da können wir erstmal gucken, wo uns dieses Licht in der Bibel eigentlich begegnet. In der Schöpfung waren das die ersten Worte Gottes. 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht. Und als das Volk Israel Ägypten verlassen hat, hat Gott seinem Volk den Weg durch seine Gegenwart in Form von einer Säule aus Licht gezeigt. Gott ist der Lichtbringer. Und das Licht zeigt immer seine Gegenwart und seine Heiligkeit. Und sein Licht gibt Orientierung. Und wenn wir aus der Dunkelheit ins Licht treten, dann sind wir bei Gott und damit aber auch sichtbar für die Finsternis. Wir fallen auf, weil wir anders sind. Und vielleicht kennt ihr das in eurem Leben. Sobald Menschen merken, dass ihr anders seid, dass ihr Christen seid, dass ihr plötzlich beobachtet werdet, dass ihr vielleicht beurteilt werdet, dass ihr vielleicht verurteilt werdet. Wenn wir ins Licht treten, leben wir als Heilige in dieser Welt. Und das heißt auch ein Leben im Scheinwerferlicht. Und das ist auch genau so gedacht. Unser Leben soll ein Zeugnis sein für die Menschen, die noch in der Dunkelheit sind. Und deshalb bedeutet ein Leben im Licht auch ein Leben mit dem Geist Gottes. In Galater 5 finden wir diese Früchte des Geistes, von denen Paulus ja hier in Vers 9 nochmal schreibt. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das sollen unsere Kennzeichen sein in dieser Welt. Und dann in Vers 10 werden wir aufgefordert, genau zu prüfen, was Gott gefällt, damit unser Zeugnis vor der Welt mit unserer neuen Identität übereinstimmt. Und wir prüfen das anhand der Bibel, anhand von Gottes Wort. Und es ist wichtig, in all den Fragen unseres Lebens, aber auch die Gemeinde betreffend, die Bibel immer als Maßstab zu nehmen, als Wegweiser in unserem Leben. Und dann schreibt Paulus in Vers 11, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Das ist ein Vers, der auch missverstanden werden kann und der dazu geführt hat, dass es Gemeinden gibt, die versuchen, sich vollständig von der Welt zu isolieren. Aber das ist was, was Paulus hier nicht gemeint haben kann. Es geht beim Leben im Licht nicht darum, eine Mauer zwischen Licht und Finsternis aufzubauen, sondern es geht darum, sichtbar zu leben, erreichbar zu leben in dieser Welt. So dass Menschen, die zwar in der Finsternis leben, aber unser Licht sehen, die Möglichkeit haben, auch ins Licht zu kommen. Und was Paulus hier in Vers 11 meint, ist, dass wir uns in unserem Handeln nicht wieder an die Finsternis anpassen sollen und Dinge tun, die eben nicht unserem Leben mit Jesus entsprechen. Und mit den Werken der Finsternis sollten wir eben keine Gemeinschaft haben, aber damit, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen, das ist ein wichtiger Fokus, sollte ein wichtiger Fokus in unserem Leben sein. Es ist unsere Aufgabe, als Zeugnis in dieser Welt zu leben, als Licht zu leben. Also von der Finsternis ins Licht zu treten, heißt sichtbar zu leben, heißt auch erreichbar zu leben. Das ist unsere Aufgabe. Und die zweite Frage, auf die Paulus hier eingeht, ist, was genau bewirkt jetzt eigentlich dieses Licht in unserem Leben? Und die Antwort finden wir in Versen 13 und 14. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. So wie Gott bei der Schöpfung Licht gemacht hat in der Finsternis, sodass der Tag die Nacht erleuchten konnte, so ist es, wie in Vers 13 steht, auch das Ziel des Lichts, die Werke der Finsternis, also die Sünde, aufzudecken. Die Finsternis wird beherrscht von der Macht der Finsternis. Und diese Macht hat ein großes Interesse daran, dass die Dinge, die da passieren, im Dunkeln bleiben. Und die Welt halt eben gar nicht versteht, dass das, was sie da tut, falsch ist. Sünde liebt Finsternis, weil sie da gar nicht als solche gesehen wird. Aber sobald das Licht Gottes in die Finsternis fällt, wird Sünde sichtbar. Und genau das ist unsere Aufgabe als Christen, hinzugehen zu den Menschen, die in der Finsternis leben und ihnen im Licht zu zeigen, wie ihr vermeintlich gutes Leben in Wirklichkeit aussieht. Und deshalb zitiert Paulus hier sehr wahrscheinlich einen alten Liedtext aus der frühen Gemeinde, den wir so nicht kennen, aber der so einen wichtigen Inhalt hat. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und dieser Satz richtet sich an Gläubige, richtet sich an Christen, die ihrer Aufgabe als Lichter in dieser Welt nicht nachkommen. Wir müssen das Licht in die Finsternis bringen, damit die Werke der Finsternis aufgedeckt werden. Und während wir im Licht stehen, darf uns nicht egal sein, was mit den Menschen passiert, die im Dunkeln sind. Und damit kommen wir zurück zu der Frage, was bewirkt dieses Licht in unserem Leben? Wir sollten mit dem Licht losgehen und sollten es Menschen bringen, die noch in der Finsternis sind, sodass sie sehen können, sodass sie verstehen können und dass sie umkehren können. Licht bewirkt Klarheit. Licht bewirkt Sichtbarkeit für Sünde. Und die dritte Frage, die Paulus hier in diesen Versen beantwortet, ist, wie sieht ein Wandel im Licht jetzt ganz praktisch aus? Und die Antwort finden wir in den Versen 15 bis 21. Und hier nennt Paulus vier wesentliche Merkmale. Und das erste finden wir in den Versen 15 bis 17. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt und nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Paulus schreibt hier in Vers 15 von einem Leben in Weisheit. Und bei diesem Leben in Weisheit geht es darum, seine Schritte im Leben als Christ überlegt zu gehen. Wir haben ja als Kinder von unseren Eltern Anweisungen bekommen. Zum Beispiel, guck auf beide Seiten, bevor du die Straße überquerst, oder pass auf, wohin du trittst, pass auf bei Treppen, pass auf, wenn du rennst und so weiter. Und auch wenn wir das nicht immer mochten, hat uns das geprägt. Und wir haben vielleicht auch aus unseren Fehlern gelernt, wenn wir nicht darauf gehört haben. Und das sieht man daran, dass wenige von uns heute immer noch aufgeschlagene Knie haben oder irgendwie kaputte oder schmutzige Hosen. Und genau so sollte das auch in unserem Glauben sein. Wir sollten lernen und verstehen, vorsichtig zu gehen, weise unsere Schritte im Leben zu setzen, damit wir eben nicht in Versuchung kommen, Dinge zu tun, die uns und unserem Zeugnis vor der Welt schaden. Und in Vers 16 geht Paulus auch auf die Zeit ein. Es gibt im Altgriechischen verschiedene Wörter für Zeit. Das eine Wort bezeichnet eher so den Ablauf von Sekunden und Stunden und das andere bezieht sich eher auf die Zeit, also einen Zeitabschnitt. Und genau darum geht es hier, Zeit als Zeitabschnitt. Gemeint ist das sogenannte Zeitalter der Gnade, in dem wir noch leben. Also die Zeitspanne, in der Menschen die Möglichkeit bekommen, gerettet zu werden. Und im Zusammenhang mit dem, was Paulus vorher geschrieben hat, sagt er, dass wir als Christen die Zeit auskaufen sollen, die wir noch haben. Und zwar, um Menschen zum Licht zu führen. Also die Gelegenheit nutzen, die Gott uns schenkt in unserem Alltag, an unserer Arbeitsstelle, mit Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und er schreibt auch, dass die Tage böse sind. Das Böse schläft nicht. Und das Böse versucht immer, Menschen von Gott abzulenken. Und deshalb sollten wir uns klar machen, was unsere Aufgabe ist, wie es in Vers 17 steht. Seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und weiter geht es in Vers 18 mit dem zweiten Merkmal von diesem Leben im Licht. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Die Bibel ist ja ein sehr praktisches Buch. Und so steht auch in der Bibel an verschiedenen Stellen immer wieder was zu diesem Zustand des Betrunkenseins, zu Rauschzuständen im Allgemeinen. Sprüche 23 ist da ein sehr gutes Beispiel, Vers 20, gesell dich nicht zu den Weinsäufern, denn Säufer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Oder Vers 31 und 32, schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Auch im Neuen Testament finden wir im 1. Korintherbrief Kapitel 5, dass da übermäßiger Alkoholkonsum verurteilt wird. Und eben auch hier im Epheserbrief. Und Paulus spricht dieses Problem an, weil es ein Problem auch in dem Kulturraum seiner Leser war. Alkohol war nicht nur für Feiern da, sondern Alkohol spielte auch beim Götzendienst immer eine große Rolle. Und das ist bis heute so. Viele Kulturen benutzen Rauschmittel, um sich bei okkulten Praktiken in irgendwelche Trancen zu versetzen und übernatürliche Begegnungen mit dämonischen Mächten zu suchen. Und Paulus warnt davor, sich mit Wein zu berauschen. Und er macht klar, dass das Ausschweifung ist. Und er schreibt zu dem Verhalten, dass das eben zum Verhalten der Welt gehört und nicht zum Verhalten der Heiligen. Und er schreibt dann, was stattdessen zum Leben im Licht passt, nämlich statt voll Wein, voll Geist zu werden. Also Paulus stellt hier die Wirkung des Heiligen Geistes in dem Leben von Christen diesem Zustand des Betrunkenseins gegenüber. Alkohol ist ein Beruhigungsmittel. Alkohol lockert. Man verliert vielleicht ein Stück Selbstbeherrschung. Man verliert vielleicht auch ein bisschen Weisheit in seinen Entscheidungen. Das Gleichgewicht geht verloren. Das Urteilsvermögen wird vielleicht reduziert. Aber der Heilige Geist hat genau die entgegengesetzte Wirkung. Der Heilige Geist fördert unser geistliches Wachstum. Der Heilige Geist hilft uns, uns zu fokussieren und die richtigen Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, auch Übermenschliches zu schaffen. Und ganz wichtig, es geht hier jetzt nicht um die Vorschrift, trink keinen Alkohol. Jesus selbst hat gerne Wein getrunken. Sondern Paulus warnt vor übermäßigem Alkoholkonsum. Er warnt davor, sich betrunken zu machen, sich in Rauschzustände zu begeben. Und er will seinen Lesern klar machen, wie viel wertvoller als das der Heilige Geist in ihrem Leben ist. Aber die Frage ist ja, wie werde ich eigentlich voll Heiligen Geistes? Und die Antwort ist eigentlich eine Mischung aus Glaube, natürlich als Voraussetzung dafür, dass ich den Heiligen Geist überhaupt in mir habe, aber auch Gebet und Buße und Gehorsam. Wir sehen das bei den Jüngern. Die Jünger von Jesus wurden voll Heiligen Geistes, weil sie beständig im Gebet waren, Apostelgeschichte 2. Oder an Pfingsten hat Petrus gesagt, tut Buße, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also unsere Schuld vor Gott zu bringen ist wichtig. Und auch der Gehorsam fördert das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, so wie es Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 32 sagt. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Voll Geistes werden ist ein wichtiges Merkmal für ein Leben im Licht und hilft uns in unserem Glauben. Und das dritte Merkmal von diesem Leben finden wir in den Versen 19 und 20. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was Paulus hier schreibt, ist eine Folge von diesem Erfülltsein vom Heiligen Geist. Diejenigen, die mit dem Geist erfüllt sind, die werden auf ganz natürliche Art dieses Bedürfnis haben, Gott zu loben und ihm zu danken. Und hierfür gibt es so viele verschiedene Arten. Hier ist von Psalmen die Rede. In den Urgemeinden wurden Psalmen viel gesungen, vielleicht sogar noch mit der Originalmelodie, die wir heute nicht mehr kennen. Außerdem schreibt er von Lobgesängen. Vielleicht waren das Loblieder, die von Geschwistern selbst geschrieben worden sind. Und geistliche Lieder, das waren wahrscheinlich zeugnishafte Lieder, die die Gnade und das Heil in Jesus zum Ausdruck gebracht haben. Aber damit ist die Liste nicht zu Ende. Gott freut sich an kreativer und spontaner Art von Anbetung auf ganz unterschiedliche Weisen. Und das sehen wir in seinem Wort an vielen verschiedenen Stellen. Und der Platz dafür ist natürlich auch in der Gemeinde. Und da können wir dankbar sein für so eine Vielfalt, auch heute Morgen. Vielen Dank euch auch für eure Vorbereitung und dass ihr uns mitnehmt auch in die Anbetung. Und vielleicht unterschätzen wir das manchmal auch. Vielleicht ist das für uns nur so eine kleine Beigabe zum Gottesdienst, aber es ist so viel mehr. In 2. Chronik 5 können wir das sehen. Da lesen wir von diesem Bericht der Tempelweihe. Und der Gesang, der da von Herzen für Gott dargebracht worden ist. Er hat Gott so sehr verehrt, dass seine Herrlichkeit herabgekommen ist. Und hier sehen wir, wie sehr Gott es liebt, wenn wir ihn auch in unserer Gemeinde aufrichtig loben und ehren. Wir werden gleich noch ein Lied singen am Ende nach der Predigt. Da können wir das tun. Wirklich ernsthaft und aufrichtig, ihn zu loben. Aber der wichtigste Ort für diese Art von Anbetung, für die Lieder und für die Psalmen, ist unser Herz, wie es hier steht. Und da kommt es nicht mal auf eine gute Stimme an. Viele von uns haben wunderschöne Melodien in ihrem Herzen, die wir gar nicht kennen, noch nie gehört haben. Und das ehrt Gott. Wer mit dem Geist Gottes erfüllt ist, hat so viel zu loben und so viel zu danken. Und wenn es bei uns vielleicht schon lange her ist, dass wir das so gespürt haben, dann sollten wir uns neu füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und das Bibelstudium und das Lesen in seinem Wort kann uns überführen, kann uns ansprechen und uns füllen mit dem Heiligen Geist. Und hier sollten wir Zeit investieren. Das ist die wertvollste Zeit am Tag. Und der Wandel in Anbetung und Dankbarkeit ist ein wichtiges Merkmal für dieses Leben im Licht. Und wir kommen zum letzten Punkt für heute, der gleichzeitig auch schon so ein bisschen die Grundlage ist für das, was uns beim nächsten Mal wir uns anschauen werden. Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wenn ich im Licht lebe und der Geist Gottes mich erfüllt, dann wird sich das in unserer gegenseitigen Bereitschaft zur Unterordnung zeigen. Jeder Christ sollte die Bereitschaft haben, sich in aller Demut einem anderen unterzuordnen und das, obwohl kein Gläubiger von sich aus über irgendeinem anderen steht. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind alle Töchter und Söhne Gottes und keiner wird bevorzugt. Aber wir haben eben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Gaben bekommen. Und dabei geht es gar nicht um eine Wertigkeit. Und das ist wichtig für die Ordnung in der Gemeinde. Das ist auch wichtig für die Ordnung in der christlichen Familie. Und Paulus betont hier zum Schluss die Furcht Gottes. Und diese Furcht Gottes sollte die Grundlage für alle Christen sein, sich gegenseitig unterzuordnen. Unterordnung passiert nicht einem Menschen zuliebe, sondern Unterordnung passiert in Ehrfurcht vor Gott. Und Paulus wiederholt diese Überlegung im ganzen nächsten Abschnitt, um den es dann beim nächsten Mal gehen wird, wo es um Unterordnung von Ehefrauen und Ehemännern geht, wo es um Kinder und Eltern geht und wo es auch um Knechte und Herren geht. Aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Heute hat uns Paulus gezeigt, was es heißt, im Geist zu leben. Und er ist hier ganz praktisch eingegangen auf wichtige Bestandteile, hat klar gemacht, ein Leben im Geist ist ein Leben in der Liebe und ein Leben im Licht. Das sollte uns auszeichnen. Und lass uns das bewegen bis zum nächsten Mal. Lass uns wirklich versuchen, das umzusetzen, erste Schritte zu gehen in diesem Leben im Geist. Paulus ist so praktisch und wir können das praktisch umsetzen in unserem Alltag, im Licht zu gehen, jeden Tag und überall, wo er uns hingestellt hat. Amen.